Josua 20, die Verse 1 bis 9. Und der Herr redete zu Josua und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich: Bestimmt euch die Zufluchtsstätte, von denen ich euch durch Mose gesagt habe, dass der Totschläger dorthin fliehen soll, der einen Menschen aus Versehen und ohne Absicht erschlägt, damit sie euch als Zuflucht vor dem Bluträcher dienen. Und er soll zu einer dieser Städte fliehen und draußen vor dem Stadttor stehen und seine Sache vor die Ältesten dieser Stadt bringen. Dann sollen sie ihn zu sich in die Stadt aufnehmen und ihm einen Platz geben, dass er bei ihnen wohnen kann. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, so sollen sie den Totschläger nicht in seine Hände ausliefern, weil er seinen Nächsten ohne Absicht erschlagen hat und ihm zuvor nicht Feind gewesen ist. Und er soll in jener Stadt wohnen, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat und bis der hohe Priester stirbt, der zu derselben Zeit im Amt sein wird. Dann kann der Totschläger wieder zurückkehren und in seine Stadt gehen und in sein Haus, in die Stadt, aus der er geflohen ist. Da sonderten sie aus Kadesh in Galiläa auf dem Bergland Naphtali und Sichem im Bergland Ephraim und Kirjat Arba, das ist Hebron im Bergland Juda. Und jenseits des Jordan, östlich von Jericho, bestimmten sie Bezer in der Wüste auf der Ebene vom Stamm Ruben und Ramoth in Gilead vom Stamm Gad und Golan in Bashan vom Stamm Manasse. Dies waren die festgelegten Städte für alle Kinder Israels, auch für die Fremdlinge, die unter ihnen wohnten, damit dahin fliehen könne, wer einen Menschen aus Versehen erschlagen hat, damit er nicht durch die Hand des Bluträchers sterbe, ehe er vor der Gemeinde gestanden hat. Amen. Wir sehen hier in dieser Stelle, wie Gott in seinem Land, in Israel, das Gesetz aufgestellt hat, die Regelung aufgestellt hat, wie man mit Mord, vorsätzlicher Mord und auch dann Totschlag, wo jemanden aus Versehen einen anderen umgebracht hat, wie man damit umzugehen hat. Es sind gewisse Dinge, die für uns natürlich in unserer Kultur ganz fremd sind. Es spricht hier von den Bluträcher. Wir denken, das klingt sehr komisch. Wir dürfen aber nicht vergessen, zu dieser Zeit, wo Josua auch das Land erobert hat, wo Josua auch das Volk in dieses Land hineingebracht hat, gab es keinen König. Es gab nur die Leviten, es gab den Priestern, den hohen Priester. Es gab das Gesetz Mose. Und Gottes Plan war, dass jede einzelne Familie sich dafür entscheidet, das Wort Gottes, den Herrn selbst, voll und ganz nachzufolgen. Und wie wir schon alle wissen, der Herr hat ganz klar und deutlich schon gesagt in den 10 Geboten, dass eben Mord, du sollst nicht töten, und eigentlich ist eine bessere Übersetzung hier aus dem Hebräischen, du sollst nicht morden. So vorsätzlicher Mord ist verboten. Punkt. Das ist ja ganz klar. Und es sind die meisten Menschen, die auch mit diesem Art Gesetz überhaupt kein Problem haben. Ich habe bis jetzt keinen einzigen Mensch kennengelernt, der sagte, weißt du was, von mir aus könnten Menschen alle, die wollen, vorsätzlich andere Leute umbringen. Das passt ja schon. Sie sollen ja frei sein, oder? Also keiner von uns würde in dieser Art und Weise denken. Warum? Naja, klar, was für ein Land würden wir haben, wenn jeder herumgeht und einfach umbringen darf, den er nicht mag. Das geht nicht. Wir wissen das alles. Der Herr hat das so vorgegeben, dass in Israel, in seinem Land, die Familie selbst dafür zuständig war, eine Art Gericht auszuüben. Dieses Wort Bluträcher, das wir gelesen haben, ist eigentlich der Löser. Das ist der Löser, der nächststehende Familienglied von denjenigen, der umgebracht wurde. Das war eine große Verantwortung. Das war nicht einfach. Und wir wollen heute aus dieser Stelle ein paar Wahrheiten finden und sehen über Gott selbst und dann auch über, was das mit uns heute zu tun hat, weil wir natürlich nicht in diesem Art Rechtssystem leben heute. Und das ist auch nicht etwas, das Gott von uns erwartet, dass es einen Bluträcher geben sollte in Österreich heute. Und wer so denkt, versteht das Wort Gottes überhaupt nicht. Das sind Dinge, die für damals war. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass da auch eine gewisse Änderung vorgekommen ist später, als es auch Könige gegeben hat im Land und eine offizielle Autorität im Land gegeben hat, wo es eine Art Polizei, wenn man es so nennen will, im Land Israel auch gegeben hat. So, da ist man zum König gegangen und hat die Sache dann vor Gericht gebracht sozusagen. So, wir befinden uns hier in einer Zeit, wo jede Familie selbst die Verantwortung gehabt hat, vor Gott als Nation Gott zu ehren. Das ist eigentlich etwas Schönes. Ich meine, da siehst du auch, diese große Hierarchie ist gar nicht vorhanden, sondern jede Familie. Man würde meinen, das sollte gut funktionieren. Aber leider, direkt auf Josua folgend ist das Buch Richter, und die große Aussage im Buch Richter, wo es keinen König gab, war: jeder tat das, was in seinen eigenen Augen er für richtig gehalten hat. So, statt dass sie das Wort Gottes folgten, haben sie dann ihre eigenen Gesetze eben erfunden. Und das ist leider etwas, das bis heute in uns Menschen drinsteckt. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Und Gott in jeder Zeitepoche, in jedem Abschnitt seines Handelns verändert etwas, gibt was Neues dazu, ruft uns dazu auf, nach ihm zu wandeln, sein Wort zu tun. Und heute in der Gemeindezeit, das, was wir haben, ist, er sagte uns, Jesus, als er gekommen ist: ich werde euch mein Wort geben, und jetzt gebe ich euch sogar den Heiligen Geist in Wohnen. So, jetzt seid ihr nicht nur alleine da, sondern der Geist Gottes ist mit euch. Jetzt folgt mein Wort. Und wir merken, dass wir trotzdem in unserem Fleisch damit zu kämpfen haben. Aber die Kraft ist da für uns, den Herrn zu folgen. So, warum hat der Herr uns, oder damals vor allem, aber welche Prinzipien sehen wir hier? Warum hat er solche Zufluchtsstätte damals bestimmt? Unser Sündenfaktor heute ist, wir verfehlen die Vollkommenheit Gottes nicht nur absichtlich. So, das passiert oft genug, oder? Sünde ist das Verfehlen von der Vollkommenheit. So, wenn du jetzt Pfeil und Bogen schießt, du willst ins Schwarze treffen. Das ist dann Vollkommenheit. Alles, was nicht in diese Vollkommenheit hineinpasst, ist eigentlich daneben geschossen. Ist nicht perfekt. Sünde ist alles, was daneben geschossen ist. Es kann Absicht sein, dass wir daneben schießen, dass wir etwas Unvollkommenes, nicht Gerechtes tun. Aber es kann auch unabsichtlich sein, dass wir etwas tun, das daneben trifft, das Gottes vollkommenen Plan nicht entspricht. Glaubt ihr, dass es jemals Gottes Plan ist, dass wir aus einem Fehler oder aus irgendeinem Grund jemanden umbringen? Nein. Das ist dann unsere Verantwortung. Wir haben daneben geschossen sozusagen. Aber ist das anders, als wenn wir vorsätzlich jemanden umbringen? Und die Antwort da ist ja. Und da sehen wir noch einmal, dass Gott auf unser Herz auch in dieser Situation schaut. Was ist in unserem Herzen drin? Schau nicht nur das Äußerliche an, sondern was, aus welcher Motivation ist das passiert? Wir brauchen Gnade, weil wir nicht nur absichtlich sündigen, sondern auch immer wieder unabsichtlich. Es ist aber trotzdem immer noch eine Verfehlung, eine Sünde. Und ein gerechter Gott kann einfach nicht sagen, passt schon, keine Auswirkung, keine Strafe, wird einfach ignoriert. Was wir aber sehen ist, und das ist unser Fazit für heute. Gott sorgt dafür, dass wir Zuflucht im Sturm des Lebens haben können. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber ich glaube, in meinem Leben, es gäbe kein dunkleres Sturm oder finsteres Sturm, als wenn ich unabsichtlich jemanden umbringen würde. Vielleicht Autounfall. Und ich, sag mal jetzt, ich schaue auf mein Handy und sehe nicht, dass da ein jemanden über die Streife, also Straße überquert auf der falschen Stelle, und dann fahre ich sofort in diesen Person hinein und bringe ihn um. Boah, ich meine, damit muss man dann leben. Wo findet man dann eigentlich innerliche Ruhe, wenn solche schlimme Dinge unabsichtlich passieren? Was denkt Gott darüber, wenn solche Dinge passieren? Sind wir dann vor Gott verurteilt oder ist er auch einer, der hier Gnade zeigt? Und die Antwort darauf ist, es ist Gott nicht egal, auch wenn unabsichtlich um Menschen sterben. Es ist ihm etwas sehr, sehr Wichtiges, dass Menschen leben. Aber er versteht unsere Schwächen und er gibt Gnade. Wir müssen aber an dieser Stelle das als erstes diese einfache Wahrheit betrachten. Dein Schöpfer, jetzt, das habe ich absichtlich diese Formulierung gewählt, du bist kein Zufallsprodukt. Es gibt dich, weil Gott dich geschaffen hat. Weil Gott das DNA von zwei Menschen zusammengewoben hat, damit du bist, wer du bist. Wie wir schon in der Vergangenheit gesagt haben. Zwei Eltern können 10 Kinder haben und keine dieser 10 Kinder sind gleich. Warum sind sie unterschiedlich? Die zwei Eltern haben die gleiche DNA. Wer hat das zusammengewoben? Wer hat das eine Kind so gemacht und das andere Kind so? Es ist nicht Zufall. Das ist Gott. Er hat uns in unserem Mutterbauch sozusagen zusammengewoben. Er hat dich geschaffen. Der Schöpfer legt viel Wert auf menschliches Leben. Es ist ihm nicht egal, ob Menschen leben oder sterben. Gott ist ein Gott des Lebens, nicht des Todes. Satan ist ein Mörder. Jesus nicht. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Das sind ein riesiger Unterschied. Wie wissen wir, dass Gott so viel Wert auf Leben legt? Wir wissen leider, dass der erste Mann, der auf dieser Welt geboren wurde, der Kain, der erste Sohn von Adam und Eva, dass Kain auch leider der erste Mörder war. Ihr kennt die Geschichte, ich werde es jetzt nicht noch einmal wiederholen, aber Kain, der erste Mann, der brang, hat seinen Bruder Abel umgebracht, weil er ihn hasste. Interessanterweise, ist es euch jemals aufgefallen, dass die Strafe dafür keine Hinrichtung war? Gott hat Kain nicht deswegen umgebracht. Gott hat Kain mit einem Siegel versehen und hat ihn dann verbannt, rausgeschickt, aber nicht hingerichtet. Du sagst, wieso nicht? Gott ist ein Gott, der das Leben liebt. Und damals hat er die Todesstrafe auch noch nicht eingeführt. Er gab Menschen die Möglichkeit, selbst Buße zu tun, und es gab andere Strafen. Wann kam es aber vor, dass auf einmal Gott sagt, dass es eine Todesstrafe gibt für vorsätzlicher Mord? In 1. Mose 6, Vers 11, direkt vor dem Sintflut. Jahre später, die Welt wird bald von Gott als Ganze gerichtet. Und übrigens, viele Menschen sagen, so Joshua ist so ein schlimmes Buch, weil Gott befiehlt Joshua, alle Menschen auszurotten. Als ob das jetzt irgendeine ethnische Säuberung gewesen wäre, wie vielleicht man heute sieht in verschiedenen Ländern in der Vergangenheit, ob es Ruanda war oder in andere Bereiche, wo es vorgekommen ist. Das ist nicht, was damals passiert ist. Das ist das Gericht Gottes. Dieses Volk steht unter Gottes Gericht, so wie damals bei der Sintflut das gesamte Welt unter Gottes Gericht stand. Warum hat Gott die gesamte Welt außer von Noah und seiner Familie gerichtet? 1. Mose 6, Vers 11 sagt uns, aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. Frevel ist ein Wort, das für uns nicht so oft verwendet wird. Elberfelder hat dieses gleiche Wort mit einem anderen übersetzt. Frevel ist Sinnlosigkeit, aber Sinnlosigkeit auch mit Gewalt verbunden. Sinnloses Gewalttaten. Und Elberfelder hat es so gesagt, die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Gewalttat. Ein paar Verse später steht dann, Gott sagt ganz klar und deutlich, warum er die Welt damals zerstört hat. Er sagt zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn, und hier ist das Wort denn, aus diesem Grund, deswegen, die Erde ist durch, denn die Erde ist durch sie mit Frevel, oder das gleiche Wort, Gewalttat erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Die Menschen damals waren so sehr gewalttätig, dass es nur einen Weg gab, um neu zu starten. Und das war tatsächlich von null wieder anzufangen. Gott liebt das Leben von Menschen. Und wir sehen hier, dass nach der Sintflut dann, in 1. Mose 9, Vers 6, erst nach der Sintflut kam dann diese neue Regelung von Gott. Vor der Sintflut gab es keine Todesstrafe. Jetzt aber, 1. Mose 9, Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Und hier sehen wir auch den Grund. Der Mensch ist im Bild Gottes gemacht worden und daher darf der Schöpfer entscheiden, was die eigentlich richtige Bestrafung ist für diese Art Zerstörung seiner Schöpfung. Wir denken, wir gehören uns selbst, aber wir gehören unserem Schöpfer. Jetzt das Volk Israel hat das Gesetz bekommen und Gott gibt Israel den Weg voran. Wie soll Israel mit solchen Dingen umgehen? Das erste haben wir schon gesagt, dass sollte jemand vorsätzlich ermordet werden, dann muss der Löser, der Bluträcher dafür sorgen, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Dass dieser Gewalttat bestraft wird und Gerechtigkeit hergestellt wird. Das ist der Auftrag des Lösers gewesen. Aber es gab auch natürlich Dinge, die unabsichtlich waren. Bevor wir das tun, möchte ich auch eine Stelle aus 4. Mose lesen, warum das für Gott so wichtig war. 4. Mose 35 ist auch eine Stelle. Übrigens, wenn ihr das genauer untersuchen wollt, das ist 4. Mose 35. Und 5. Mose 19 sind, wo Mose dann eigentlich diese Gesetze ausgegeben hat. Und dann hier in Josua, wo Josua das durchgeführt hat. In 4. Mose 35. Ihr sollt das Land nicht entweihen, in dem ihr euch befindet. Denn das Blut entweiht das Land. Und für das Land kann keine Söhnung erwirkt werden wegen des Blutes, das darin vergossen worden ist, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Wenn Bob jemand umbringt, kann Frank nicht seine Schuld bezahlen, sozusagen, vor Gott, weil Frank seine eigene Schuld hat. Der diese Straftat begangen hat, er muss dafür bezahlen. So geht es dann weiter. So verunreinigt nun das Land nicht, in dem ihr wohnt und in dessen Mitte ich wohne. Denn ich, der Herr, wohne in der Mitte der Kinder Israels. 2. Mose 21, Vers 12 sagt, wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll unbedingt sterben. Heute wird gesagt, die Todesstrafe bringt nichts, es ist keine Maßnahme, das eigentlich Morde in irgendeiner Weise verhindern wird. Das hat keine Auswirkung auf die Mordrate, wenn wir die Todesstrafe haben. Das mag sein, aber eigentlich darum dreht sich das nicht vor Gott. Es dreht sich nicht darum, irgendwelche zukünftige Morde zu verhindern. Vor Gott dreht sich darum, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und man könnte es vielleicht so betrachten. Und zwar, was kostet es mir, wenn ich Bob umbringe weil ich ihn hasse. Was ist der Preis, den ich dafür bezahlen müsste vor Gott? Gott sagt, der Preis dafür ist dein Leben. Das ist, was es dir kosten sollte. So, wenn du dich entscheidest dafür, Bob umzubringen, hast du dich gleichzeitig dafür entschieden, dein eigenes Leben auch aufzugeben. Warum? Und überlegst dir mal so, weil vielleicht verhindert das nicht, dass jemand anders einen Mord begeht, aber dann wird der Mörder selbst nie wieder einen Mord begehen. Er wird und ist damit auch natürlich aus der Versuchung herausgekommen. Und das nächste ist, was passiert, wenn wir sterben? Wenn der vorsätzliche Mörder dann vor seinem Schöpfer steht, was passiert da? Er wird dann direkt und sofort nicht nur von Menschen gerichtet, sondern auch von seinem Schöpfer. Und er hat eigentlich gerade jemand umgebracht, der im Ebenbild des Schöpfers geschaffen wurde. So, man könnte es so sagen, Gott sagt, wenn ein Mensch vorsätzlich Mord begeht, dann die anderen Menschen sollen dafür sorgen, dass er vor seinem Schöpfer als Richter steht. Sofort. Jetzt nicht in der gleichen Minute, aber Gott sagt, das wäre ein gerechter Urteil. Jetzt Vorsicht müssen wir natürlich auch haben, weil auch im Wort Gottes gab es Ausnahmen. Vor allem sehen wir in den Zeiten der Könige, auch David selbst war ein Mörder. Und Gott hat diesen Mord ihm vergeben, hat ihm nicht eben die Todesstrafe erteilt. So, wenn irgendjemand sagt, weißt du, es ist ja ganz schwarz-weiß, ganz leicht, immer, du hast Mord vorsätzlich begangen, sofort umbringen. Nein, das ist nicht, auch nicht in der Bibel herauszulesen. Es gibt auch Möglichkeiten, wo Gnade und diese Strafe nicht erteilt wird. Das Einzige, was wir heute sagen möchten, ist, das ist eine Grundregel, das über Gott was aussagt. Was sagt das über Gott aus? Gott legt extrem viel Wert auf das Leben. Und vor Gott, rein technisch, schwarz-weiß betrachtet, wer jemanden vorsätzlich umbringt, er hat sein eigenes Leben eigentlich vor Gott damit aufgegeben. Wir haben gerade gelesen, wie die Welt vor der Sintflut erfüllt war mit Gewalttat. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie unsere Welt heute ist? Es gibt ständig und zu Recht überall neue Mahnmale und Denkmäler für die viele, viele Menschen, unschuldige Menschen, die im Zweiten Weltkrieg umgebracht wurden oder die in irgendeinem anderen ungerechten Situation umgebracht wurden. Es soll so sein, das ist gut, aber unsere Gesellschaft heute widerspricht sich selbst. Wie erfüllt ist unsere Erde heute mit unschuldiges Blut? Wusstet ihr, dass weltweit die Vereinigten Nationen schätzen, dass es zwischen 500.000 bis 700.000 vorsätzliche Mordstraftaten gibt jährlich? Das ist wahrscheinlich gibt es noch eine extrem hohe Dunkelziffer dazu. Das ist das eine. Da können wir hier in Österreich natürlich sehr dankbar sein, dass unsere Mordrate im Vergleich zu anderen Ländern extrem niedrig ist. Aber ist es uns auch aufgefallen, wie viel Blut auf unserer Hände ist als eine Nation? Weltgesundheitsorganisation, Ärzteblatt.de, jährlich 25,5 Millionen unsichere Abtreibungen weltweit. Unsichere. Was sind dann gesamte Zahlen weltweit von Abtreibungen? Die unschuldigsten Menschen, die es geben könnte? Babys, die nicht einmal das Licht des Lebens erblickt haben? Wie viele jährlich? Geschätzt 57 Millionen, 56 Millionen jährlich. Jetzt vergleich das mit den Opfern, alle Opfer alle Opfer, gesamte Opfer in dem pazifischen Kriegsschauplatz und auch europäischen im Zweiten Weltkrieg, alle Todesopfer im Zweiten Weltkrieg weltweit, geschätzt wird es, dass es circa 60 bis 65 Millionen war. Schlimm. Aber wir haben fast so viel Abtreibungen jedes Jahr heute. Wenn du jetzt im Zweiten Weltkrieg dann dazu rechnest, die Leute, die dann durch Krankheit oder irgendwelche andere Straftaten damals gestorben sind, dann bist du bei 80 Millionen Menschen gesamt weltweit, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Schrecklich. Aber überleg's dir, die letzten 10 Jahre, seit 2010, wenn du durchschnittlich mit 56 Millionen Abtreibungen rechnest, in 10 Jahren haben wir natürlich 560 Millionen Abtreibungen gehabt. In 10 Jahren. In 20 Jahren, wir haben 1 Milliarde 120 Millionen Babys umgebracht weltweit seit Jahr 2000 circa. Wie schaut ein Schöpfer, der diese Babys geschaffen hat im Mutterleib, wie schaut er sowas an? Sagt er, dass das Land ist nicht entweiht? Wie lang wird es sein, bis Gott noch einmal eingreift und sagt, jetzt ist Schluss, das Ende aller Fleisch ist vor mir gekommen. Jetzt kommt der Tag des Herrn. Wie es in Offenbarung steht, das Kelch seines Zornes fließt über. Was soll ein gerechter Gott tun? Und wir haben jetzt nur, was Gewalttaten angeht, angesprochen. Wir haben nicht mal die viele, viele andere unmoralische, sündhafte Dinge, die es in dieser Welt heute gibt, besprochen. Und du liest dieses Ding hier und die reden über die Abtreibungen, als ob das eine medizinische Sache wäre, wie eine Herz-OP. Und sprechen von, ja, die heutige Situation ist so viel besser. Ich sag's mal so, ich lese vor. Aus medizinischer Sicht sind Schwangerschaftsabbrüche heute relativ unkompliziert. Bei den operativen Verfahren hat die Vakuumsaspiration die frühere Curettage weitgehend abgelöst. Wissen wir, was wir da sagen? Das wird so besprochen, als ob wir hier ja, mit einem Staubsauger herumgehen und irgendwelche Schmutz entfernen aus jemandem. Mit einem Vakuum-Curettage, Vakuum-Aspiration, die frühere Curettage weitgehend abgelöst. Wahnsinn. Mord auf vorsätzlicher Weise. Natürlich, viele sagen, nein, das ist kein Mord, das ist ja kein Mensch. Aber da sehen wir noch einmal, wie weit die Welt weg ist von der Wahrheit, was Gott sagt. So, damit müssten wir anfangen. Gott ist einer, der Leben liebt. Er hat keine Freude am Tod, nicht mal am Tod der Ungerechten. Ezekiel 18, 31 bis 32, werft alle eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott, der Herr. So kehrt denn um und ihr sollt leben. Gott hat kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss. Er will nicht, dass du verloren gehst, dass du für deine Sünden bestraft werden musst. Er will, dass du zu dem Zufluchtsort Jesus hinfindest. Und das ist auch, was unsere nächsten paar Punkte dann angehen. Und die können wir ziemlich einfach darstellen. Dein Schöpfer sorgt um ein gerechtes Gericht. Du wirst niemals für etwas bezahlen müssen, wofür du nicht absichtlich Sünde getan hast. 5. Mose 19, 4 sagt, unter dieser Bedingung aber darf ein Totschläger dahin fliehen und am Leben bleiben. Welche Bedingungen? Wenn er seinen Nächsten unabsichtlich erschlägt, ohne zuvor einen Hass auf ihn gehabt zu haben. Diese Dinge können vorkommen. Und Gott weiß den Unterschied. Da hat er dafür gesorgt, dass man einen Zufluchtsort hat. Hier sieht man, diese 6 Städte wurden ausreichend verteilt, dass man geschätzt wird, dass egal wo du gewohnt hast in Israel, warst du nicht weiter als 45 Kilometer entfernt von einem Zufluchtsstaat. Das ist für uns heute, wie wir denken, ohne Auto und ohne Fahrrad oder was auch immer, extrem weit, aber eigentlich ist nicht so weit. Du kannst da hinkommen, du kannst dich da retten, ausreichend verteilt, aber der Täter musste hinfliehen, sofort. Er musste erkennen, ich habe etwas getan, wofür ich eigentlich mit meinem Leben bezahlen müsste, aber es war unabsichtlich. Ich suche Gnade, ich laufe hin. Sofort muss er hinlaufen zum Zufluchtsstaat. Und dann steht er vor dem Stadttor und muss erklären, was passiert ist. Und da muss er natürlich auch eine Erklärung abgeben, dass Sinn macht. Und dann lassen sie ihm eigentlich dann hinein. Die Angelegenheit wird aber dann noch geprüft, damit kein Betrüger meint, ich kann umbringen und so komme ich frei. Und selbst dann, wenn er unschuldig war, kann er nicht einfach nach Hause gehen, weil er schon etwas getan hat, das für andere Menschen eine riesige Auswirkung hat. Er hat jemanden umgebracht und die Familie dieser Person hat diesen Menschen nicht mehr. So, was war dann die Strafe? Er musste in dieser Zufluchtsstadt wohnen, bis der Hohepriester gestorben ist. Und dann durfte er freigehen. Hier ist wieder ein Bild von unserem hohen Priester, der Herr Jesus. 5. Mose 19, die Stelle, die wir erwähnt haben, wo das angekommen ist. Es gibt sogar ein Beispiel dafür. 2 Männer gehen in den Wald hinein und sie wollen Holz fällen. Und da steht, wenn etwa jemand mit seinem Nächsten in den Wald geht, um Holz zu schlagen und er ergreift mit seiner Hand die Axt, um das Holz abzuhauen und das Eisen fährt von dem Stiel und trifft seinen Nächsten, dass er stirbt, dann soll er in einer dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibt. Gott versteht, wenn Dinge vorkommen, dass unabsichtlich sind. Und er ist gerecht. Er wird uns nicht richten für Dinge, die wir nicht vorsätzlich getan haben. Das ist, wie unser Gott ist. Er ist gerecht und gut. Er hat keine Freude daran, Menschen zu richten. Diese Welt ist ganz anders, aber der Herr ist gerecht. Und wir wollen dann unser letzter Punkt dann heute auch sagen, diese Städte waren da damals, um Menschen eine Gerechtigkeit zu verschaffen. Wie ist es für uns aber heute? Was für ein Bild haben wir heute in dieser Stelle? Ich glaube, wir alle haben das wahrscheinlich schon erkannt. Römer 5 sagt uns ganz klar, dass wir alle als Sünder in diese Welt hineingeboren wurden. Wir sündigen nicht, weil wir uns dafür entschieden haben zu sündigen. Ich bin kein Sünder, weil ich gesündigt habe. Das ist falsch. Ich sündige, weil ich ein Sünder bin. Wer hat dir beigebracht, wie man lügen soll? Ist eine Mama zu dir gekommen? Du warst vielleicht 5. Junior, ich habe gemerkt, du bist 5 Jahre alt. Du sagst immer die Wahrheit. Was ist los mit dir? Wir lügen, Menschen. Komm her, ich erkläre dir, wie das funktioniert. Mama stellt eine Frage. Du weißt, dass wenn du die Wahrheit sagst, kriegst du eine Strafe oder geht es dir nicht gut? Verlierst du irgendwas? So, du willst die Wahrheit verstecken, das heißt, du suchst irgendwas anderes aus und sagst etwas, das nicht die Wahrheit entspricht, weil du glaubst, dadurch Vorteile verschaffen zu können. So lügt man, okay? So, jetzt üben wir es mal. Junior, hast du deinen Bruder geschlagen? Und er hat es tatsächlich, nein, habe ich nicht. Super gemacht, Junior, das ist Lügen. Jetzt übe das ein bisschen. Ist das irgendjemand hier vorgegangen? Habt ihr das so gelernt? Also ich möchte, mit dir reden nachher. Natürlich kann es schlechte Vorbilder geben, aber trotzdem, wo kommt das her, dass ein Kind sofort weiß, wie er was verstecken soll, dass er weiß, nicht gut ist? Das steckt in uns. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Jetzt hier ist die nächste Frage. Und das kommt sehr oft vor. Gut, aber wenn es nicht aus meiner Entscheidung ist, warum ist es, dass Gott mich dafür verantwortlich macht? Eigentlich können wir sehr dankbar dafür sein. Weil der Grund, das was Römer 5 uns lehrt, Römer 5, Vers 19 sagt, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünder gemacht worden sind. Das heißt, Adam hat gesündigt, seit Adam alle Menschen sind als Sünder geboren worden. Es wurde an uns übertragen. So werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Wer war gehorsam? Wer war derjenige, der niemals gesündigt hat, der aber trotzdem am Kreuz gestorben ist? Jesus Christus. Er bezahlte unser Blutschuld. Er bezahlte unsere Strafe am Kreuz. Er, wahrer Gott, der wahrer Mensch geworden ist, der für dich und für mich gestorben ist, er nahm deine Schuld auf sich. So funktioniert das, wenn du Jesus an ihm glaubst, seine Gerechtigkeit wird dir zugeschrieben. Es wird dir eigentlich geschenkt. So wie die Sündhaftigkeit von Adam dir zugeschrieben wurde, jetzt durch Glauben wird die Gerechtigkeit Jesu dir zugeschrieben, ohne irgendwelche Verdienste, weil es so gerecht ist. So ist es auch, entspricht die Situation. Du hast nichts getan, damit du sündig in diese Welt gekommen bist. Und du kannst auch nichts tun, um diese Sünde zu tilgen. Aber Jesus hat das für dich vollbracht und du darfst dieses Geschenk einfach annehmen. Man könnte es so sagen, du darfst zu Jesus hinfliehen, zu deinem Zufluchtsort, zu dem Einzigen, der dich retten kann. Aber das Problem ist, dass so viele Menschen heute ihre Sünde, ihre Herz, das vor Gott verurteilt ist, gar nicht erkennen. Sie denken, ich bin ja gar nicht sündig vor Gott. Ich bin kein Sünder. Und da, ich habe keinen Mord begangen. Aber wie gesagt, es dreht sich nicht hier um nur absichtliche Sachen, auch unabsichtlich. Alles, was das Schwarze nicht trifft, ist sündig vor Gott. Glaubst du, dass du wirklich heilig bist, wie Gott heilig ist? Jeder, der ehrlich ist, sagt, nein, bin ich nicht. Und es gibt nur einen Weg, nur eine Möglichkeit, dass wenn du eines Tages vor Gott stehst, dass er sagt, du bist gerecht vor mir. Und das ist, wenn du in Christus bist. Wenn du Jesus selbst als dein Retter angenommen hast. Nur Jesus ist es. So wie damals, der Mann, der Totschläger, der jemand unabsichtlich umgebracht hat, der konnte nicht nach Jerusalem fliehen und sagt, du, ich habe jemanden unabsichtlich umgebracht. Und er steht da vor dem Tor von Jerusalem. Und die Leute da sagen, was machst du da hier? Damals war Jerusalem nicht mal von Israel erobert. So, was willst du von uns? Oder irgendeine andere Stadt, Bethlehem, irgendwo. Was auch immer es damals gab. Die waren keine Zufluchtsstätte. Es gibt nur gewisse Orte. Und es gibt nur Jesus, der uns retten kann. Es gibt, wie Petrus sagte, es gibt in keinen anderen Namen das Heil. Nur Jesus. Und Jesus selbst sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So, er ist unsere Zuflucht. Erstens, um errettet zu werden, aber auch zweitens natürlich, wenn du Jesus schon kennst und du merkst, dass du gesündigt hast, wo gehst du hin, um zu wissen, dass diese Sünde abgedeckt ist? Wer hat dafür schon bezahlt? Sein Name ist Jesus. Du bist sicher in Jesus Christus. So die Frage, wenn wir so eine Stelle lesen, die Frage, die wir uns stellen wollen, ist, finde ich meinen Zufluchtsort in Jesus Christus jeden Tag? Ist er meine Freude? Ist er meine große Sicherheit? Oder schaue ich auf mich selbst und glaube, da ich dies und jenes oder irgendwas tue oder nicht tue, bin ich gut? Die absichtliche und unabsichtliche Sünden machen uns strafbar vor Gott. Und nur Jesus kann uns Zuflucht anbieten. Das ist nichts Neues. Ich lese jetzt zum Schluss einige Psalme, Verse aus den Psalmen vor, wo wir sehen, dass Gott dafür sorgt, dass wir Zuflucht im Sturm des Lebens haben können. Psalm 61, Vers 4: Du bist meine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Psalm 62, 8: Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuflucht ist in Gott. Psalm 62, 9: Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Psalm 91, 2: Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Psalm 142, 6: Ich schreie, o Herr, zu dir, ich sage, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Wo findest du Zuflucht? Nur in Jesus. Kennst du ihn? Wenn du heute vor Gott stehen würdest, weißt du, dass deine Sünden, absichtliche und unabsichtliche, von seinem Blut gesühnt sind, abgedeckt sind, bezahlt sind? Bist du sein Kind? Hast du dein Herz den Herrn Jesus voll und ganz übergeben? Hast du zugegeben, dass du die Strafe verdient hast? Und bist du zu Jesus hingelaufen? Man überlegst dir. Man läuft hin, weil wer folgt oder verfolgt den Mörder? Wer verfolgt den Totschläger? Der Bluträcher. Der will Gerechtigkeit wiederherstellen. Was verfolgt uns? Die Gerechtigkeit Gottes, das Gesetz, verdammt uns. Ist hinter uns her und zeigt uns, wie verdammt wir sind vor Gott. Wie können wir dieser Verdammnis entkommen? Nur und alleine in Christus. Das ist das Evangelium. Und liebe Geschwister, liebe Zuhörer, wenn es nicht um Jesus dreht, dann haben wir den falschen Fokus. Das ganze Wort dreht sich um ihn. Und wenn du in deinem Leben Jesus nicht als Zufluchtsort hast, dann hast du keine Zuflucht. Dann bist du eigentlich dem gerechten Gericht Gottes ausgesetzt. Ohne Hoffnung. Aber genau deswegen ist Jesus gekommen und hat deine Schuld bezahlt, damit du einen Zufluchtsort haben kannst. Flieh dorthin im Glauben. Lass uns beten.